Wo wird die Reise hingehen? Was wird uns dieses Jahrzehnt bringen? Dreht sich die Menschheit immer weiter nur im Kreis, Tag für Tag und Jahr für Jahr? Oder wird die ganze Geschichte irgendwann ein Ende haben? Steht vielleicht sogar das Ende dieses Zeitalters kurz bevor? Das Ende der alten Weltordnung, wie wir sie kennen? Wird sich die Menschheit bald selbst zerstören? Oder gibt es einen barmherzigen, gnädigen Gott, der uns aus dem ganzen Schlamassel erretten wird? Das alles sind ja schon Fragen, auf die viele ganz gern eine Antwort hätten oder die zumindest für die meisten nicht uninteressant sind. Hallo und herzlich willkommen zu Die Zeichen der Zeit Teil 3. Mein Name ist Michael und in diesem Beitrag geht es darum, die Zeichen unserer Zeit im Licht der biblischen Prophetie zu betrachten. In Teil 1 und Teil 2 von Die Zeichen der Zeit hatte ich festgestellt, dass die Neugründung des Staates Israel ein entscheidender Meilenstein auf dem prophetischen Zeitstrahl der Endzeit ist. Ein großes Zeichen Gottes, so wie damals der Bau der Arche Noah in alten Zeiten. Ich hatte den Zusammenhang der biblischen Prophetie mit weiteren Entwicklungen dargestellt und nachgewiesen, wie zuverlässig die prophetischen Worte der Bibel sind. Nachdem der Schwerpunkt in den letzten beiden Beiträgen mehr auf Israel lag, möchte ich in diesem und im folgenden Beitrag den Schwerpunkt auf die Zukunft der Christenheit legen. Der Plan Gottes für die weltweite Gemeinde von Jesus Christus ist ein anderer als der für Israel und die Juden. Wie schon in Teil 2 angesprochen, wird Israel eine irdische Zukunft haben im tausendjährigen Friedensreich. Die prophetischen Schriften des Alten Testaments reden an vielen Stellen von dieser kommenden Herrschaft des Messias auf der Erde, die von Jerusalem als Hauptstadt der Welt ausgehen wird. Auf die Christen und Christinnen wartet das Himmelreich und das ewige Leben. Und der Gedanke daran begeistert mich einfach immer wieder von Neuem. Ich bin so dankbar, dass ich zu Jesus gehören darf. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst oder gern dazugehören möchtest oder nicht sicher bist, wo du stehst, dann höre dir doch bitte meine 3 Podcast-Beiträge an unter dem Titel »Hilfe, ich kann nicht glauben«. Dort beschreibe ich, wie man den rettenden Glauben erhält. Der rettende Glaube an unseren Erlöser Jesus Christus ist die Voraussetzung für deine ewige Zukunft im Reich Gottes. Diese Zukunft wird in den prophetischen Worten des Neuen Testaments näher beschrieben. Jesus selbst hat es unmissverständlich formuliert, welcher Weg in das ewige Reich Gottes führt. Auf eine diesbezügliche Frage seines Jüngers Thomas antwortete er: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Soweit das Wort Gottes aus dem Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Die Bibel beschreibt auch, wie die entschlafenen und noch lebenden Christen den Transfer in das jenseitige Reich des Himmels antreten werden. Im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher im Kapitel 4, Vers 16 und 17 heißt es: Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen, und Christus der Herr wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unserem Herrn auf den Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Soweit das Wort der Bibel. Der Apostel Paulus beschreibt hier die noch bevorstehende weltweite Entrückung aller Christen und Christinnen, die zu Jesus gehören. Dieser unvergleichliche Vorgang wird die zurückbleibende Bevölkerung zutiefst erschüttern und die Gesellschaft verändern in einem nicht vorstellbaren Ausmaß. Wenn du daran denkst, wie ein einfacher Virus die Gesellschaft und das Bewusstsein in kürzester Zeit verändert hat, dann kannst du vielleicht erahnen, welche Konsequenzen ein übernatürlicher Vorgang von globalem Ausmaß haben wird. Vielleicht hast du es herausgehört, dass ich bezüglich der von der Entrückung Betroffenen eine Einschränkung formuliert habe. Christen und Christinnen, die zu Jesus gehören. Das hört sich für dich vielleicht wie ein Widerspruch an. Ich werde jetzt und im folgenden Beitrag diesen scheinbaren Widerspruch mithilfe der Bibel auflösen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst und meine Argumente hörst. Jesus hat uns viele Botschaften in Form von Gleichnissen übermittelt. Manche Gleichnisse sind scheinbar leichter verständlich, andere eher geheimnisvoll. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen gehört wohl eher zur letzten Kategorie. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist wiederum ein Teil der Ölbergrede von Jesus, die auch als Endzeitrede bekannt ist. Wie der Name Endzeitrede schon ausdrückt, ist dies eine prophetische Rede von Jesus über die letzten Ereignisse vor dem Ende dieses Zeitalters. Seine Jünger hatten die folgende Frage an Jesus gerichtet: Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Jesus gibt seinen Jüngern eine ausführliche Antwort und beschreibt die Verhältnisse kurz vor seiner Wiederkunft und am Tag seiner Wiederkunft. Er beschreibt geschichtliche Ereignisse, die geistig-kulturelle Verfassung der Gesellschaften und die Zeichen in der Natur. Schließlich kommt er auf verschiedene Personengruppen zu sprechen. Er beschreibt das Schicksal ganz normaler Arbeitsleute, die in der Landwirtschaft und in der Nahrungsmittelproduktion tätig sind. Er spricht über Pastoren und Geistliche im Dienst der Kirche und kommt schließlich auf die Gläubigen insgesamt zu sprechen. Und das tut er im Gleichnis von den 10 Jungfrauen im Kapitel 25 des Matthäusevangeliums. So lautet der Text des Gleichnisses. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten all jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen: Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Soweit das Wort der Bibel aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Warum die Christenheit mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen gemeint ist, erschließt sich aus mehrfacher Hinsicht. Zum einen erschließt es sich aus dem Kontext der Bibelstelle. In den Tagen vor dem jüdischen Passafest hält sich Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem auf und verbringt viel Zeit im Tempel, um zu predigen und zu lehren. Danach ziehen sie sich zum Ölberg zurück, der östlich von Jerusalem liegt. Auf dem Weg zum Ölberg offenbart Jesus den Jüngern, dass der Tempel in der Zukunft völlig zerstört werden wird. Das ist eine erschreckende Vorstellung für die Jünger und natürlich der Anlass dafür, diese Horrornachricht genauer zu hinterfragen. Jesus offenbart ihnen nun in der als Endzeitrede bzw. Ölberg-Prophezeiung bekannten Bibelstelle die kommenden Ereignisse in der Zeitspanne bis zu seiner Wiederkunft. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, dass seine Rede in diesem Fall nicht an das jüdische Volk und die jüdischen Theologen gerichtet ist. Denn zuvor hatte Jesus ja im Tempel gepredigt. Da hatte er seine Predigt an das jüdische Volk und die jüdischen Theologen gerichtet. Bei der Ölbergrede war es anders. Die Feststellung, wer hier der Adressat der Worte Jesu ist, hat eine Bedeutung für das Verständnis der Schriftstelle. Jesus eröffnet hier nämlich nur seinen engsten Vertrauten, seinen Nachfolgern, mit anderen Worten den Jesusgläubigen, was bei seiner Wiederkunft geschehen wird. Warum die Christenheit mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen gemeint ist, erschließt sich auch aus dem Bild der Jungfrauen, das Jesus in dem Gleichnis verwendet. Jungfrauen sind ein Bild für Reinheit. Es geht Jesus bei seinem Gleichnis um die geistliche Verfassung eines Menschen, also um geistliche Reinheit. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Dieser Satz ist im Johannesevangelium im Kapitel 15 nachzulesen. Die Bibel spricht an anderer Stelle auch vom Wasserbad des Wortes. Das ist im Brief des Paulus an die Epheser zu finden, im Kapitel 5, Vers 26. Das Evangelium zu lesen oder zu hören, ist wie ein spirituelles Reinigungsbad für den menschlichen Geist. Damit wird deutlich, dass im Gleichnis von den 10 Jungfrauen von Menschen die Rede ist, die das rettende Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Warum die Christenheit mit dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen gemeint ist, erschließt sich weiterhin aus dem Geschehen, das im Gleichnis beschrieben wird. Das Geschehen im Gleichnis hat als Ziel, die Hochzeit mit dem Bräutigam zu feiern. Und gemäß der jüdischen Hochzeitsordnung findet die Hochzeitszeremonie im Anwesen des Bräutigams statt. Das Zuhause des Bräutigams, Jesus Christus, ist der Himmel Gottes. Dort gibt es einen Ort, der für die Hochzeitsfeier vorbereitet ist. In der Offenbarung des Johannes heißt es über die Hochzeitsfeier im Kapitel 19 in den Versen 7 und 8. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend. Denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Soweit das Wort Gottes. Die Hochzeit des Lammes mit der weltweiten Gemeinde Jesu ist das große Ziel des göttlichen Heilsplanes für die Christenheit. Wenn die Bibel an dieser Stelle vom Lamm Gottes spricht, dann erinnert Gott seine Gläubigen daran, welch großes Opfer Jesus Christus der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha für sie gebracht hat. Denn es heißt im Buch des Propheten Jesaja im Kapitel 53, Verse 5 bis 7: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Soweit das Wort der Bibel. Jesus hat alles gegeben für die Erlösung der Menschheit und die Wiederherstellung der gesamten Schöpfung. Jesus hat das Paradies für uns zurückgeholt. Und das Paradies Gottes ist die herrliche Zukunft für alle, die an Jesus glauben. Es ist so wichtig für die Christen und Christinnen zu erkennen, wie ihre geistliche Verfassung ist. Und da geht es in erster Linie um die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Daran entscheidet sich alles. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus uns dieses Gleichnis gegeben hat. Er will uns damit helfen, damit wir uns selbst prüfen können. Ich bin so dankbar dafür, dass Jesus nicht nur der Erlöser ist, der Heiland der ganzen Welt, der uns vor der Hölle und der ewigen Verdammnis rettet. Er ist in dieser Weltzeit auch unser liebevoller Seelsorger, der uns seine göttliche Weisheit offenbaren will. Er ist unser vollkommener Ratgeber, der uns durch sein prophetisches Wort auf das Kommende vorbereitet, damit wir die Zeichen der Zeit richtig einordnen können, nicht an den Schwierigkeiten verzweifeln und im Gegenteil uns auf seine baldige Wiederkunft freuen können. Was das Gleichnis von den 10 Jungfrauen im Einzelnen uns zu sagen hat, darüber werde ich im nächsten Beitrag sprechen. Für diesmal danke ich dir ganz herzlich fürs Einschalten und für deine Aufmerksamkeit. Sei gesegnet! Bis zum nächsten Mal.